NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel. Wake up, Maggie, I
think I got something to say to you. Rod Stewart, der Mann mit der unverwechselbaren Stimme. 79 Jahre alt und kein bisschen leise. Heute startet der Rockstar seine Global Hits Tour und zwar in Hannover. Ein Thema in unserem Kulturspiegel heute. Außerdem schauen wir nach Wolfenbüttel. Das Schlossmuseum dort befasst sich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und unsere Reporterin hat eine Ausstellung im Kunstverein Hannover besucht, in der es um das Verhältnis zwischen Körper und Gesellschaft geht, anlässlich der Fußball-EM ab Juni. Ich bin Martina Witt, schön, dass Sie mit dabei sind. Marius Müller-Westernhagen war schon da, Peter Maffay, Bruce Springsteen, Tom Jones kommen im Sommer noch. Und Rod Stewart startet sogar heute Abend in Hannover seine Global Hits Tour, präsentiert von NDR 1 Niedersachsen. Uli Kniep hat den Mann mit der Reibeisenstimme vor einiger Zeit getroffen und mit ihm über seine anstehende letzte Tour gesprochen.
Ob Roddy the Body noch immer attraktiv ist, beim Auftakt seiner Deutschland-Tournee in Hannover werden es seine Fans erfahren. Rod Stewart verspricht, sein Bestes zu geben. One last time. Ein letztes Mal wird der 79-jährige Brite auf die Bühne gehen und seine größten Hits präsentieren.
Ich bin ein altmodischer Entertainer, will den Leuten das geben, was sie hören wollen. Wenn ich eine Show von Sam Cooke hätte sehen können, hätte ich auch all seine Hits hören wollen.
Was aber werden die Leute hören? Rod Stewart hat im Laufe seiner rund 55-jährigen Karriere 2 Dutzend Single-Hits gelandet und insgesamt rund 150 Millionen Tonträger verkauft. Darunter Evergreens wie You're in My Heart, Sailing, Baby Jane, Forever Young und Maggie May. Rod Stewart weiß sein Glück zu schätzen. Vor kurzem erst betonte er, wie privilegiert er ist, ein Leben als Rockstar diesseits und jenseits des Atlantiks führen zu können.
It's the best. It's, you know, I came from a very poor background, as most of
Wie viele von uns Musikern komme auch ich aus ärmlichen Verhältnissen. Und jeden Tag sage ich mir, dem Arbeiterkind, wie glücklich ich mich schätzen kann. Im Jahre 2016 wurde Rod Stewart für seine musikalischen Verdienste zum Ritter geschlagen. Eine Ehre, auf die der Sänger besonders stolz ist.
Undescribable. I found out 4 months before the event. My brother-in-law, my wife and I knew, so we had to keep it secret all that time.
Es war unbeschreiblich. Ich erfuhr 4 Monate vor der Zeremonie davon, dass ich zum Sir ernannt werden sollte und musste es sogar vor meinen Kindern geheim halten. Als ich dann niederkniete, fragte mich Prinz William, ob ich denn noch singe, und ich antwortete: Ja, Sir, ich habe ja 8 Kinder.
He said, "Are you still singing, Rod?" I said, "Yes, sir, of course I am. I've got 8 children." Gonna take a seven-man journey.
Man darf gespannt sein, ob Rod Stewart auch ein Stück aus seinem neuen Album Swing Fever präsentiert oder sich nur auf seine sogenannten Global Hits verlässt. Eine Sentimental Journey wird das Konzert auf alle Fälle.
Rod Stewart heute Abend in Hannover in der ZAG Arena. Es gibt auch noch Karten. Der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Am Sonntag ist wieder Internationaler Museumstag. Das heißt freier Eintritt in viele Museen in Niedersachsen. Oft kann man in Museen ja eine kleine Reise in die Vergangenheit unternehmen. In die Welt der Zukunft von Museen lockt in diesem Jahr aber das Schlossmuseum Wolfenbüttel. Dort gibt es eine Sonderausstellung zum Thema künstliche Intelligenz und Museen. Der Titel: Alles Kunst, KI schreibt Geschichten. Uwe Dey hat sich die Show angesehen.
Eine klassische Führung im Schlossmuseum Wolfenbüttel. Kunststudentin Lara Madeleine Zierpka führt durch die neue Sonderausstellung Alles Kunst, KI schreibt Geschichten. Über knarrendes Parkett geht es durch die Räume. Zierpka klärt dabei weniger über die barocke Residenz und ihre Kunstwerke auf. Sie macht vielmehr einen Crashkurs in Sachen künstliche Intelligenz und liefert eine Gebrauchsanleitung, um mit der KI ins Gespräch zu kommen. So macht sie vor, wie man sich mit einer interaktiven Animation des Welfenherzogs Anton Ulrich auf einem Tablet unterhält.
Hallo Anton Ulrich, was genau ist dein Titel?
Mein Titel ist Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Wie kann ich euch weiter behilflich sein?
Hallo Anton Ulrich, ist es in deinem Schloss eigentlich kalt? Hast du da oft gefroren?
Leid, ich fürchte, ich verstehe nicht, was ihr meint. Kann ich noch anderweitig behilflich sein?
Den beflissenen Herzog aus der Maschine haben Studenten der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig gebastelt. Allerdings ist der Herzog von ChatGPTs Gnaden häufig überfragt, auch wenn man ihm etwas Expertenwissen verabreicht hat, erklärt Lara Madeleine Zierpka.
ChatGPT ist einfach ans Internet angeschlossen, hat einen großen Datensatz und das kann man eben noch nicht ganz perfekt überprüfen. Unser Chat ist jetzt so kalibriert, dass er eben die Wortwahl versucht nachzumachen und der Chat wurde zusätzlich noch mit Informationen gefüttert, dass er auch mehr Informationen hat, die natürlich korrekt sind. Aber noch kann man sich da nicht zu 100% drauf verlassen. Deswegen haben wir es auch extra als Hinweis hiermit hingeschrieben noch.
Also vor Gebrauch auf Echtheit prüfen. Was die künstliche Intelligenz inzwischen kann, woran sie noch scheitert und wie sehr sie Gleichförmiges und Beliebiges verbreitet, ist somit Thema der Ausstellung. Etwa wenn die KI das barocke Gemälde Venusfest in Musik verwandelt. Was dabei rauskommt, können die Besucher über ihr Smartphone hören.
Link öffnen.
Reigen, Tänze, leicht, unbeschwert, ein Allerweltsklangteppich aus popkulturellen Versatzstücken. Mit Barock hat dieser Venus-Song nichts zu tun. Ebenso wenig wie das künstlich generierte Bild des Wolfenbüttler Schlosses, das in der Ausstellung hängt. Es erinnert eher an Disney World. Die Ausstellung will also kritische Denkanstöße geben, aber auch Wege zeigen, wie sich der Zugang zu schwer verdaulichen musealen Stoffen durch digitale Technikspielereien erleichtern lässt.
Wir versuchen, Vorschläge einfach zu machen, wie man Museum anders erleben kann. Das war auch eine der die Sachen, die auch im Seminar quasi besprochen wurden. Wie kann man Museum anders erleben, was einfach nicht nur der Stand ist, den wir jetzt haben. Einfach Führungen machen, sondern wie kann man Museum anders erleben, wie kann man auch mehr Leute ins Museum kriegen und wie kann man dadurch natürlich auch Museum und auch Wissen anders vermitteln. Und das sind bisher eben jetzt gerade Sachen, die stecken noch in den Kinderschuhen, aber sollen quasi einen Ausblick geben auf das, was irgendwann vielleicht mal möglich sein könnte.
Also ein Versuchslabor für ein Museum der Zukunft. Und das kommt nicht ohne Versuchskaninchen aus. Stefan und Anne Bürger, Katrin Rademacher und Jens Großkopf sind aus Peine gekommen und gespannt auf neue Formen des Museumsbesuches. So erwartet sie im barocken Tafelzimmer eine Virtual Reality Brille, ein Accessoire aus der Gaming-Szene.
Jetzt kann ich umhergehen?
Ja.
Mit der Hightech-Brille auf dem Kopf können sich die Besucher durch einen künstlichen Raum bewegen. Vor den Augen des Betrachters entsteht der Zustand des Zimmers um das Jahr 1900, als der Raum noch eine Turnhalle war.
Und hier ist so ein langer so ein Seitenpferd.
Digital trifft museal. Die kleine Besuchergruppe aus Peine ist begeistert.
Also ich bin, glaube ich, hergekommen und habe gedacht, jo, anschließend weiß ich ein bisschen, wie KI funktioniert. Und ich glaube schon, dass ich jetzt eine andere Vorstellung nach diesem Durchgang hier habe. Und vor allem nach der Führung. Ist ja immer noch was anderes, ob man nur durchgeht und was liest oder ob man eine Führung hat. Und das wird einem anschaulich erzählt.
Dass ich ganz vielen Stellen teilweise sogar wirklich aktiv werden konnte, Eingriffe nehmen konnte in Geschichten durch diese virtuelle Brille, das war schon beeindruckend. Ich gehe richtig rundum zufrieden nach Hause nachher.
Also es fühlte sich echt an in dem Augenblick. Da musste ich mich gar nicht anstrengen.
Die Idee, einen 1000 Jahre alten Raum zu nehmen, um in die Zukunft zu blicken, also faszinierender geht es eigentlich gar nicht. Der Mut, den diese Leute gehabt haben, das hier zu etablieren, den kann ich also mit größtem Respekt nur begegnen.
Alles Kunst, KI schreibt Geschichten. Uwe Dey hat die neue Ausstellung im Schloss Wolfenbüttel vorgestellt, die am kommenden Sonntag am Internationalen Museumstag ohne Eintritt besichtigt werden kann. In einem Monat geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft. Fitte Spieler, meist gestählte Körper. Der Kunstverein Hannover hat die EM aufgegriffen und setzt sich mit Körpern in einer etwas anderen Art auseinander. Eine aktuelle Ausstellung hinterfragt das Verhältnis von Körper und Gesellschaft. The Myth of Normal, also der Mythos des Normalen, vom Können und Gönnen heißt sie. Agnes Bührig berichtet.
Eine Unterschenkelprothese auf einem Plateau. Aus ihr tönt das Leid eines Veteranen, der die Ukraine gegen die russischen Angreifer verteidigte. Ein Teil seines Beines wurde amputiert. Mit Cannabis betäubte er seinen Phantomschmerz. Am Ende war er tot. Their Words, ihre Worte 2019 bis 2024, heißt die Installation des 1982 in Kiew geborenen Künstlers Nikita Kadan, der die Spuren des Krieges an einem Soldaten eindringlich zeigt. Christoph Platz-Gallus, Direktor des Kunstvereins Hannover.
Mir geht das mit vielen Arbeiten so von Nikita Kadan, die über ihre Materialität, über die Dinge, die zu einem sprechen, auch häufig noch tiefgehender den Horror vermitteln, als das vielleicht so eine gewisse Abstumpfung auch von direkten Bildern macht. Mir geht das in jedem Fall so, dass im Grunde die Abwesenheit von Dingen viel intensiver noch sein kann als das direkte, fast voyeuristische.
Vom Mythos des Normalen. Die Gruppenschau zeigt 13 Arbeiten, die zum Teil von Künstlern stammen, deren Normalität sich durch Krankheiten verändert hat. Das sind die fröhlich wirkenden Zeichnungen von Emily Gossiot, die die US-Amerikanerin mit ihrem blinden Hund zeigen, fern aller Diskriminierungen, die sie seit ihrer Erblindung im Teenageralter erlebt hat. Juliska Stengele aus Wien, selbst übergewichtig, setzt sich mit der Ausgrenzung von Menschen im Gesundheitssystem auseinander, die nicht der Norm entsprechen. Und Markus Lutschens hat einen langen Gang erschaffen, der von riesigen textilen Patchwork-Bahnen begrenzt ist. Links in Farbe, rechts in Schwarz-Weiß. Inspiriert wurde er durch die Wahrnehmung von Schlaganfallpatienten, sagt der Brite.
Wenn Sie einen Schlaganfall erleiden, sind Sie manchmal auf einer Seite Ihres Körpers gelähmt und auch eine Seite Ihres Geistes funktioniert nicht mehr. Die Idee besteht also darin, die Aufmerksamkeit von der rechten Seite auf die linke Seite zu lenken, weg von der einfarbigen Seite hin zur sehr farbenfrohen Strukturseite. In diesem Sinne wirkt das also wie ein therapeutisches Instrument.
In diesem Ausstellungsraum hängen 10 Stahlbleche, jeweils 90 mal 135 Zentimeter.
Nicht nur von, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen hält die neue Ausstellung im Kunstverein Hannover vieles bereit. Wer die Kunstwerke nicht sehen kann, wird mit einem Leitsystem auf dem Boden an sie herangeführt. Per QR-Codes können Audiodeskriptionen aufgerufen werden. An den Wänden lässt sich eine übergroße Brailleschrift des Kölner Künstlers Peter Schloss ertasten. Menschen ohne Behinderung können sie nicht lesen. Das macht Ausgrenzung von Sehbehinderten einmal für Sehende erfahrbar.
Die Idee war wirklich, dass ich das Braille, das Sechs-Punkte-System, stark vergrößert habe. Dadurch kann ich andere Materialien benutzen, was man sonst überhaupt nicht hat. Das heißt, ich habe Punkte aus Schleifpapier, aus Filz, aus hartem, kaltem Metall, sodass ich den Worten oder den Begriffen eine Stimmung geben kann.
Der Mythos des Normalen. Die Ausstellung des Kunstvereins Hannover zeigt klug und facettenreich ein Gegenbild zu den athletisch gestählten Körpern, die demnächst für den EM-Pokal über den Rasen sprinten werden. Leicht und spielerisch lässt sich hier zudem entdecken, was sonst oft nur als Problem im Verborgenen wahrgenommen wird. Ein wichtiger Beitrag im Kulturprogramm der Fußball-Europameisterschaft.
The Myth of Normal zu sehen gerade im Kunstverein Hannover.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Auch in der kommenden halben Stunde haben wir jede Menge Kultur aus und in Niedersachsen für Sie. Es geht zum Beispiel um Joana Malwitz. Sie ist eine erfolgreiche Dirigentin, in Hildesheim geboren, und am Donnerstag kommt ein Dokumentarfilm über sie in die Kinos. Und wir schauen nach Friesland. Da ist ein recht kurioses Museum wieder für die Besucher geöffnet, das Spijöök. Frauen am Dirigentenpult sind immer noch deutlich in der Unterzahl. Aber es gibt sie immer öfter. Mit Marie Jacot leitet seit Januar zum ersten Mal eine Frau ein deutsches Rundfunkorchester, nämlich das des WDR. Oksana Leniw dirigierte vor 3 Jahren als erste Frau bei den Bayreuther Festspielen und Joanna Malwitz war 2020 die erste Frau bei den Salzburger Festspielen. Danach ging es für sie steil bergauf. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum wir hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen darüber berichten, Malwitz ist in Hildesheim geboren. Am Donnerstag kommt nun ein Dokumentarfilm über sie in die Kinos, Joanna Malwitz, Momentum. Walli Müller hat den Film gesehen.
Ja, und anders als am Anfang. Forte Piano, sofort runter.
Dass ein Probensaal voller gestandener Berufsmusiker auf eine Frau hört. Vor einigen Jahren wäre das noch schwer vorstellbar gewesen. Nun aber ist die Zeit gekommen. Zur Saison 23/24 tritt Joanna Malwitz den Posten der Chefdirigentin am Berliner Konzerthaus an. Die 2 Jahre davor hat Regisseur Günther Atteln sie mit der Kamera begleitet. Zu Konzerten in Salzburg, Paris und Amsterdam, zu ihrer Abschlussvorstellung als Generalmusikdirektorin in Nürnberg und auch Backstage, wo sie und ihr Mann, gerade Eltern geworden, das Leben mit Kind neu organisieren müssen.
Ach so, genau, was machen wir mit Noah?
Wo bist du denn während der Premiere? Dann musst du noch mal drüben schlafen.
Ja klar, muss er drüben schlafen. Das geht ja nicht anders.
Ah, Papa, gehst du noch mal zu Hause?
Bei der GP geht's ja auch nicht anders.
Im Kinofilm Tar hat man Cate Blanchett als fiktive Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker machtbesessen und manipulativ erlebt. Da macht die reale Joanna Malwitz einen ganz anderen Eindruck. Ihr breites Lachen wirkt echt. Über Zweifel spricht sie offen.
Also unter diesen Parametern von was sind sozusagen meine offensichtlichen Talente, ist es der absolut falsche Beruf für mich. Ich habe Angst vor vielen Leuten, ich bin nicht besonders spontan. Räume mit großen Gruppen an Menschen, naja.
All diese Hindernisse hat sie überwunden, um nun da vorne am Pult zu stehen, den Taktstock in der Hand, versunken in die Musik. Ihre Armbewegungen sind ausladend, aber auch grazil wie die einer Ballerina. Für beide Berufe gilt, was leicht aussieht, ist harte Arbeit. Außerhalb der Konzerte sieht man Malwitz über dicke Partituren gebeugt. Takt für Takt studiert und memoriert sie die Noten, lässt die Musik im Kopf entstehen.
Hörner in F. Klarinette in B, Klarinette in A. Was klingt da eigentlich zusammen? Also bis man diese ganzen Noten sich hier einmal entziffert hat.
Der Dokumentarfilm über Joanna Malwitz gibt zumindest ansatzweise Einblick in die Arbeit einer Dirigentin, zeigt, wie sehr der Beruf mit ständigem Reisestress und enormem Erwartungsdruck verbunden ist. Im Fall einer erfolgreichen Frau auch noch mit diesen stereotypen Fragen, wie sie den Job denn als Mutter hinbekäme und ob sie als weibliche Dirigentin eine besondere Verantwortung habe.
Ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, habe ich das Gefühl, dass ich versucht habe, von Anfang an dieses Thema komplett zu ignorieren und merke jetzt nach 15, 16, 17 Berufsjahren, es ist einfach trotzdem immer da. Man kann das Thema nicht ausschalten und es ist so nervig.
Umso bemerkenswerter, dass der Dokumentarfilmer auch private Momente einfangen durfte. Hier sieht man eine Mutter und einen Vater mit Kind. Joanna Malwitz Ehemann Simon Bode ist selbst Tenor und fast genauso viel unterwegs wie sie. Doch die beiden sind kein Star-Couple, sondern schon seit Studienzeiten zusammen.
Wir freuen uns auch darüber, dass sozusagen da so ein gemeinsamer Weg, den man sich so vorgestellt hat, auch irgendwie bis jetzt sich eingelöst hat.
Ja.
Dass das auch anstrengend ist und so, das weiß man ja dann immer erst, wenn man dabei ist. Aber es geht ja allen so.
So versteckt sich im Dirigentinnenporträt ganz ungeahnt eine wunderschöne Liebesgeschichte. Eine, bei der der Mann seiner Frau den größeren Erfolg und den prominenteren Namen von Herzen gönnt. Es ist ihr Momentum, das dieser Film festhält. Joanna Malwitz ist angekommen auf der großen Bühne der Orchestermusik. Und nur ein Konzert unter ihrer Leitung könnte vielleicht noch mehr Freude bereiten als dieser erfrischend ungekünstelte Kinoauftritt.
Joanna Malwitz, Momentum, ab Donnerstag im Kino. Konzerte in Dorfkirchen und auf Höfen, Musik in Gärten und Sälen, verteilt über ganz Ostfriesland. Das versprechen 2 Klassikfestivals im Nordwesten. Die 40. Ausgabe des musikalischen Sommers in Ostfriesland startet in 10 Tagen, am Freitag, den 24. Mai. Die Gezeitenkonzerte beginnen jetzt schon am Sonnabend mit ganz selten gehörten Klängen. Helgard Füchsel berichtet.
Ja.
Ragnhild Hemsing ist klassische Violinistin, fühlt sich aber auf der norwegischen Hardanger Fiedel genauso zu Hause. Sie hat das Orchesterwerk Peer Gynt von Edvard Grieg für das traditionelle Instrument und Orchester arrangieren lassen. Die zusätzlichen Resonanzsaiten unter dem Steg verschaffen der Hardanger Fiedel einen leicht schnarrenden Ton. Der künstlerische Leiter der Gezeitenkonzerte, Matthias Kirschnereit, hat Ragnhild Hemsing zum Eröffnungskonzert eingeladen. In der norwegischen Volksmusik weit verbreitet ist die Hardanger Fiedel in einem klassischen Konzert selten zu hören.
Ich habe es einmal mit Ragnhild in der Elbphilharmonie gehört und da hat sie ein norwegisches Volkslied dann gespielt. Das war dann irgendwie vom 5. Balkon und der Saal war abgedunkelt. Das war ein ganz magischer Moment.
Auch über das Eröffnungskonzert in Emden hinaus ist bei den Gezeitenkonzerten die Welt zu Hause, betont Kirschnereit. Das Motto? Miteinander. Auch wenn das für jede Musik gelten kann, will Kirschnereit das Gemeinsame, Verbindende in diesem Jahr besonders betonen und den von Kriegen betroffenen Menschen Solidarität zeigen.
Insbesondere durch die Konzerte, wo wir auch uns ganz klar gegen Antisemitismus positionieren, sehr viele Künstler aus Israel eingeladen haben, dann mit Michael Barenboim das West Eastern Divan Project, wo er auch mit Musikern aus Palästina musiziert. Wir haben das Myria Exil Orchester aus der Ukraine eingeladen. Also insofern ganz bewusst Statements, die in unseren Tagen, glaube ich, besonders intensiv nachhallen.
Bekannte Namen wie Daniel Hope, Fazil Say, Katja Riemann und Jan Vogler geben sich die Klinke in die Hand. Und das Festival gibt jungen, vielversprechenden Musikerinnen und Musikern eine Bühne, den sogenannten Gipfelstürmern. Diese Konzerte sind beim Publikum immer besonders beliebt, sagt Kirschnereit.
Dass da so eine Neugierde gezeigt wird, das macht mich ganz, ganz glücklich. Und ich denke mal, das liegt daran, weil diese natürlich eine fantastische Qualität mitbringen, eine große Ernsthaftigkeit und eine unglaubliche Frische.
Bis Mitte Juli bietet das Festival Gezeitenkonzerte fast 40 Konzerte. Und es ist noch mehr los in Ostfriesland. Das Klassikfestival Musikalischer Sommer in Ostfriesland mit Sitz in Aurich geht in diesem Jahr bis Anfang August mit insgesamt 20 Konzerten. Festivalleiter und Pianist Ivan König selbst spielt beim Eröffnungskonzert in Leer zusammen mit dem Jade-Quartett. Sie spielen Robert Schumanns festliches Klavierquintett in S-Dur.
Romantisch, großartig und mit sehr festlichem Charakter.
Außerdem spielen sie ein Klavierquintett des türkischen Komponisten Ulvi Cemal Erkin.
Das ist ein ganz fantastisches Werk und ich wundere mich, dass ich das noch nie gehört hatte. Und da hatte ich schon seit Jahren mal das Empfinden, das würde ich gerne mal irgendwo beim musikalischen Sommer spielen wollen. Und jetzt klappt das.
Der Pianist mischt gern Klassiker und Unbekanntes in seinem Festival. Ein Konzept, das seit 40 Jahren trägt, sagt er. Vater Wolfram König hat das Festival gegründet und der Sohn war von Anfang an als junger Pianist dabei, bis er das Festival übernommen hat.
Dass es geblieben ist, ist natürlich eine sehr große Freude und dass es sich so entwickelt und von Anfang an Potenzial gehabt hat und eben auch wahrgenommen wurde. Es ist ja auch ein Leuchtturm des Landes.
Das Motto in diesem Jahr: Freundschaften. Denn über die Jahre kommen Musikerinnen und Musiker immer wieder, wie der Klarinettist Dimitri Ashkenazi, der Drummer Obi Jenne oder das Schneeensemble. Und es gibt auch neue Gesichter, beispielsweise die Swingband The Airlets. Und erstmals ist das NDR-Vokalensemble zu Gast mit dem Oratorium Le Vin Herbé, der Zaubertrank von Franck Martin.
Da sind wir sehr gespannt. Dann ist es noch in einem spektakulären Spielort, nämlich der St. Antoniuskirche in Papenburg. Mit Ensemble, da ist auch ein Flügel noch dabei.
Musikliebhaber erwartet ein Sommer mit viel Kammermusik, Jazz und Orchestermusik zwischen Emden und Carolinensiel, Papenburg und Bad Zwischenahn.
Helgard Füchsel über die ostfriesischen Klassikfestivals, Gezeitenkonzerte und musikalischer Sommer in Ostfriesland. Es ist vermutlich eines der ungewöhnlichsten Museen in Niedersachsen, das Spijöck am Fareler Hafen in Friesland. Seit dem Wochenende ist es wieder geöffnet und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern Regionalgeschichte und Funde, verstrickt mit jeder Menge Seemannsgarn. Wobei die als Piraten und Kapitäne verkleideten Museumsmacher von sich behaupten, hier gehe alles streng wissenschaftlich und historisch zu. Maritimes und Kurioses, vom Schrumpfkopf bis zum friesischen Flachglobus, all das wird hier in einem alten Hafenschuppen höchst launig präsentiert. Jutta Pschegoda war dort und hat sich köstlich amüsiert.
So Leute, wer eine Führung haben möchte, der möchte hier vorne sich eben einfinden.
Iko Schmilewski begrüßt ein gutes Dutzend Besucher. In Kapitänskluft erklärt der Friese erst einmal, um was es hier eigentlich geht.
Das Museum für die wahre Geschichte von Farel. Wir spüren den Seemannslegenden aus Farel und der ganzen Nordsee nach, aber auch der ganzen Weltmeere, weil an diesen Seemannslegenden scheiden sich ja die Geister.
So wie die Geschichte über Abraham Wurmtod, dem letzten Galionsfigurenschnitzer aus Farel. Früher zierten solche Holzfiguren fast an jedem Großsegler den Bug des Schiffes.
Denn die Seeleute damals haben darauf geschworen, wenn wir so eine Galionsfigur an Bord haben, dann ist unser Schiff unsinkbar.
Das Museum bewahrt noch die Originalwerkbank des Schnitzers mit einer halbfertigen Galionsfigur für die fliegende Sau auf. Dieser Segler sank noch bei seiner Jungfernfahrt, erzählt uns der Museumskapitän, denn er war ja ohne das wichtige Schmuckstück am Bug ausgelaufen. Wahr oder nicht wahr? Wer ins Spijöck kommt, der merkt schnell, er wird hier immer wieder charmant hinters Licht geführt. Dem widerspricht Iko Schmilewski allerdings entschieden.
Wir haben hier ein Museum, das höchst wissenschaftlich arbeitet und wir erzählen hier die wahre Geschichte von Friesland.
Zum Beispiel, dass hier im norddeutschen Flachland hinter dem Deich noch bis in die 60er Jahre Tee angebaut wurde. In der Abteilung zum friesischen Nationalgetränk ist das anhand von Karten dokumentiert. Doch dann machte der gemeine Teekäfer den Pflanzen den Garaus, erklärt der selbsternannte Kapitän. Seither müsse auf Importware aus Indien zurückgegriffen werden. Was aber immer noch vor Ort gewonnen wird, sei der Kluntje, erklärt Schmilewski, die dicken Brocken aus weißem und kandiertem braunen Kandis für den Tee.
Der wird hier in Form von Stalagniten in Untertagebergbau geschlagen. Ja, so witzig finde ich das nicht, weil das müssen wir auch abstellen, weil das ist knüppelharte Kinderarbeit. Die müssen in diese kleinen Stollen hineinkriechen.
Zum Beweis steht vor uns eine Schaufensterpuppe in Kindergröße und in Bergmannstracht mit Grubenlampe. Nach einer Dreiviertelstunde sind die Gäste von so viel Seemannsgarn am Ende des Rundgangs im Spijöck begeistert.
So schöner Quatsch, das gibt's nicht. Nee, ist herrlich. Macht einfach nur Spaß.
Das ist Aufklärung hier, das ist streng wissenschaftlich, ist ja, Ihnen klar, ne?
Klar, also ich bin auch ganz begeistert, also ich habe mein Bild auch schon fast geändert.
Verantwortlich dafür sind die Macher, die hinter dem Spijöck stecken. Die Gruppe nennt sich Menschenmüll. Einer von ihnen ist Jörn Kickler. Er erklärt, wie es zu der umfangreichen Sammlung im Museum gekommen ist.
Wir spielen ja auch Theater, und zwar immer unser legendäres Weihnachtstheater im Kurhaus Dangast. Da haben sich dann so viele Requisiten angehäuft, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen größeren Raum, wo wir diese ganzen Requisiten ausstellen können.
Gesagt, getan, das war 1997 und die Sammlung wächst seither weiter. Und neue Geschichten zu den Fundstücken werden natürlich auch erfunden.
Viele Leute, viele Gäste auch bringen uns einfach irgendwelche Sachen mit. Und es macht einfach Spaß hier, jedes Mal, wenn wir geöffnet haben, die Leute glücklich zu machen.
Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los.
Das wurde zum Start in die Saison dann auch noch gebührend und feuchtfröhlich von den Museumsmachern gefeiert.
Das Spijöck ist ab sofort bis Mitte September wieder regelmäßig samstags und sonntags geöffnet, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Man kann auch Termine für Gruppenführungen vereinbaren. Und damit sind wir auch schon am Ende. Das war der Kulturspiegel für heute. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen inspirieren. Bei NDR 1 Niedersachsen geht's jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt, schönen Abend noch und viel Spaß beim Kulturentdecken in Niedersachsen.